So, bist du bereit?
Hallo, mein Schatz.
Hi.
Ich glaube, diese Folge wird sehr chaotisch.
Ich glaube auch.
Ich habe gerade in meine Notizen geguckt.
Ja, ich habe von allem ein bisschen und nichts, was sich so wirklich durchzieht.
Nee, ne?
Ich habe auch so witzige Sachen und Sachen, wo ich dich mal so mitnehmen möchte und sagen möchte, du, hör mal.
Na, ich dachte, wir wären super vorbereitet, also ich zumindest. Und jetzt mache ich gerade meine Notizen auf und denke mir so, hä? Da steht ja gar nichts drin. Und bin schnell mal auf mein Instagram-Profil gegangen, weil ich ja dann immer, wenn ich was sehe, was interessant ist, worüber ich mit dir reden möchte, schicke ich mir das ja immer an meinen Account.
Ja.
Aber das sind auch Sachen, da weiß ich gar nicht, ob ich da noch mit dir drüber reden möchte.
Okay.
Weil das dann, also teilweise sind es einfach asbach uralt Sachen, wie beispielsweise Übergewinnsteuer oder das Verhalten von Frau Reiche im Vergleich zu Herrn Robert Habeck. Aber das ist ja alles gar nicht mehr aktuell.
Ja, ich kann auch über Frau Reiche nicht reden. Die kam heute Morgen in den Nachrichten vor.
Ja.
Weil es da über ihre unglaublich innovativen Wirtschaftsideen ging. Und sie ist so innovativ. Und mein Gott, ist sie fortschrittlich. Ich frage mich, wer sitzt in Berlin und denkt sich, Frau Reiche hat auf jeden Fall noch ein Existenzrecht in dieser Bundesregierung. Ich frage mich wirklich, wer der den Rücken stärkt.
Vor allem, nachdem ich gestern gelesen habe, dass Friedrich Merz wohl in den Koalitionsgesprächen oder Koalitionsgesprächen. Heißt das so? Warte, wenn die Koalition sich trifft, wie heißt denn dieses Treffen immer? Naja, also du weißt, was ich meine. Wenn die Regierung sich trifft und man so bespricht, was machen wir jetzt eigentlich?
Als sie sich das letzte Mal am 12. April getroffen haben. Ja.
Ich meine eigentlich gestern oder vorgestern. Vielleicht habe ich die Nachricht erst gestern bekommen, aber auf jeden Fall, wenn die Koalitionspartner sich treffen und mal so besprechen, wie ist eigentlich die aktuelle Lage, da muss Friedrich Merz ja ziemlich ausgeflippt sein, ist Lars Klingbeil angegangen. Nur Markus Söder war entspannt.
Du hast schon verstanden, dass ich nicht Lars Klingbeil angehen will, sondern Frau Reiche.
Ja. Die Frage ist nur,
Friedrich Merz und ich scheinen unterschiedliches Pendel zu haben, was unsachgemäßes Verhalten und unsachgemäßes Denken auch irgendwie beinhaltet.
Ich wollte nur sagen, der Kanzler hat eine kurze Lunte und
ja, aber gegenüber den falschen Personen. Ich schiebe es gerne nochmal rein.
Ja, ist okay. So.
Also Katharina Reiche hat, damit ich dich kurz in meinem Rage mitnehmen kann.
Nimm mich mit.
Sie hat beschlossen, also wir werden jetzt den Ausbau der Windkraftanlagen verlangsamen, weil wir ja mit unseren Stromtrassen zur Nutzung der Windkraft nicht hinterherkommen. Ja. Da ist ja der Ausbau auch langsam.
Ja.
Also passen wir den Ausbau der Windräder jetzt der Geschwindigkeit der Stromtrassen an.
Ja, aber macht das nicht Sinn? Also wenn du die Trassen ja nicht schneller bauen kannst.
Ja, warum nicht?
Ja,
sind das alles Bauarbeiter wie bei meiner Mutter am Balkon? Sind das alles diese Bauarbeiter? Weil dann tut mir leid, sorry, ich weiß, das nicht gern gesehen. Dann würde ich mal kurz gerne in China anrufen und fragen, ob wir uns da eine Delegation Bauarbeiter mal ausleihen können. Aha. Für 4 Wochen, damit Deutschland fertig versorgt ist. Aha. Weil die sind ja freaky.
Aha.
Wir können uns auch ein paar Niederländer einkaufen. Die haben auch ultraschnelle Baustellen. Aber die Herangehensweise ist, ich meine, ich weiß, dass Frau Reiche kein Freund der grünen Energie ist. Ich glaube, das ist auch ihr Grundhabitus, ja? Also die steht morgens auf und denkt so,
müssen wir direkt jetzt erklären, ja, was war das denn?
Die hat jeden Morgen Schlaganfall, wenn sie an grüner Strom, und dann geht sie erstmal in ihre Verbrenner, ich bin Typ Verbrenner, geht sie erstmal in ihre Tüte atmen. Weiß ich nicht, ob sie irgendwie morgens Kerosin schnüffelt oder so. Aber die regt mich auf. Und da können wir jetzt gerne sagen, ja, du Linksgrünversiffte, bla. Ja, ich bin auch bald Mutter von 3 Kindern. So, ich bin auch mit Herz Linksgrünversifft, weil die sollen irgendwie auch noch atmen können. Die sollen nicht so wie Katharina Reiche in 40 Jahren morgens unfreiwillig dann das Kerosin atmen.
Mhm. Also, aber Frau Reiche macht das freiwillig, weil sie es so geil findet. Okay.
Ja, ich glaube, das ist ihre, damit die so gestraft ist und so, weißt du? So andere machen Hyaluron, sie macht halt den Kerosin. Ist ja möglich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall.
Kann man dich irgendwie von deinem Rage wegkriegen?
Ja.
Hast du irgendwas?
Ja, pass auf. Ich flex mal mit wem anders, weil ich finde, also Dubai ist.
Warum schreist du mich eigentlich so an?
Weil ich so in Rage bin. Du musst auch schreien, damit die Zuhörer pauschal leiser machen können.
Okay.
Also, pass auf.
Ja.
Ich denke, wir wandern nach Dubai aus.
Oh, nice.
So, du hast mich?
Ich will auswandern. Ach so.
Ja, du hast mich?
Ach so, nicht von hassen?
Nein,
von ich mag
mit
dich,
einem
sondern
S.
Ich haben.
Ja.
Also, ja.
You catched me.
You got me.
You got me.
Okay, let's go Dubai.
sprachlich hat mir tatsächlich unser unsere italienische Morgen hat mir sehr gut gefallen.
Ich habe nichts Italienisches gemacht.
Außer du hast den Pizzateig angesetzt.
Genau, jetzt Pizzateig für morgen.
Ja, angesetzt. Und ich habe gesagt, Giovanni soll das mal ein bisschen engagierter machen.
Ja. Und abgesehen davon, dass ich Nonna gesagt habe und Prego, habe ich...
Du hast Nana gesagt, nicht Nonna.
Ich habe Nonna gesagt.
Na, okay.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Wort für Oma Nonna ist.
Okay, mach weiter.
Ansonsten war das ein sehr schlecht gemischter russisch-indischer Akzent. Das hat nichts mit Italienisch zu tun.
Wenn du so, also dieses Pick-die-Englisch gesprochen hättest, das wäre mir wohl aufgefallen.
Was für ein Ding?
Wenn Inder Englisch sprechen.
Ah, du meinst, nee.
So, also, wir wandern nach Dubai aus.
Hello, my name is Franklin. Ja.
Weil der Kronprinz von Dubai, grundsätzlich finde ich schon mal gut, die haben eine Adelsfamilie. Ja, da ist für unsere jüngste Tochter, ist da auf jeden Fall ein Platz bei, damit sie Prinzessin aka Königin später werden kann, finde ich schon mal gut. Keiner wird mit ihrem Charakter zurechtkommen, das macht nichts, sie macht das dann als Autokratie, ist egal. Mhm. Aber er will den Titel Hausfrau durch den Titel, und jetzt pass auf, und ich finde es so geil, ich möchte da T-Shirts mit haben, Gestalterin der Generationen. Ey, wie geil ist das, wenn du zu Hause bist und du, ich meine, es ist ja nichts anderes. Du kümmerst dich um die Kinder, du kümmerst dich um den Haushalt, du hältst dem Mann den Rücken frei, du bist dafür zuständig, dass das Leben weitergeht und die nächste Generation gefördert, gefordert wird und aufs Leben vorbereitet wird. Und du bist nicht Hausfrau, sondern du bist Gestalterin der Generation.
Generation Creator oder wie heißt es? Also das wird ja nicht so heißen, sondern da wird es einen anderen Begriff für geben, oder?
Keine Ahnung. Also
okay.
Ich habe es nicht auf Englisch. Wahrscheinlich gibt es dafür einen arabischen Begriff und den kann ich hier auf gar keinen Fall aussprechen.
Ich setze mich jetzt auch nicht hier hin und sage...
Ja genau, das ist auch unpassend. Aber
sowas
finde,
macht man nämlich nicht. Das ist nämlich
richtig, richtig. Aber ich finde es so, tut mir leid, ich finde es so eine krasse, durch Wörter aufgewertete Position dieser Rolle in der Gesellschaft.
Warum ruft die Kita uns an? Ich glaube, du musst noch ans Telefon gehen, kann das sein?
Oh Gott.
Hier, kurzer Stressmoment. Wir haben es noch wieder geredet.
Alles gut.
Also es ist niemandem was passiert.
Genau.
Wir dürfen nur früher heute kommen.
Ja, also.
Du findest es eine krasse Aufwertung. Ich finde es auch eine krasse Aufwertung.
Krass.
Ich will auch eine Aufwertung bekommen. Gib mir als Ehemann eine bessere Aufwertung. Benutze mal deine Wörter, um mir zu schmeicheln.
Du bist Familienvater. Das ist ein richtig special Titel.
Ja.
Ja.
Toll.
Andere Leute sind nur Vater, du bist Familienvater.
Nice.
Oder? Und ich finde aber wirklich, also was ich so krass finde, ist, dass es aus Dubai kommt.
Ja, warum denn nicht? Warum diskriminierst du jetzt auf einmal Dubai? Es hat doch einen Grund, dass all unsere Influencer und Reality-Stars da hingehen.
Ja, also du denkst jetzt wirklich, dass Laura Blond sich gesagt hat,
Laura Blond ist wichtig für die...
Ja.
Laura Blond ist ja eine Kunstfigur. Und die möchte mit ihrem Aussehen und ihrem Verhalten ja auf etwas gesellschaftskritisches hinweisen.
Schatz, die hat keinen Mann, die hat keine Kinder. Die ist keine Gestalterin der Generation.
Das weißt du doch gar nicht.
Kein Mann und keine Kinder. Anna von Bushido, die ist Gestalterin der Generation. Und die ist so krass Gestalterin der Generation, dass ihr Mann jetzt nicht mehr Bushido heißt, sondern bei RTL DSDS moderiert. Und?
Und?
Wie ist sein eigentlicher Name? Der heißt ja nicht Bushido.
Sonny Black.
Ja, genau. Nein, wie ist der geboren?
Warte, ich guck's
gerade.
Der
Mann.
Nach. Aber der hat jetzt auch.
Der hat doch so ein ganz. Und er wird auch nur noch mit seinem. Er ist nicht mehr Bushido. Keiner sagt das mehr. Man spricht ihn jetzt mit seinem korrekten Vornamen an, wie er im Pass
heißt
steht.
Bushido,
ja, okay,
wirklich.
Wow. Ja.
Anis Mohammed Yusuf Fecici.
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 Es tut mir leid, was soll ich da machen?
Also der Anis.
Ja.
Ja. Ja, aber ist so. So, aber um mal, also du willst ja als Mann auch was Besonderes, ne?
Auf jeden Fall.
Pass auf, ich nehme dich mit.
Der ist in Bonn geboren? Laber doch nicht.
Ja.
Ich wusste nicht, dass Bushido aus Bonn kommt. Warum ist er denn nach Berlin gegangen? Hätte er mal einen Bonn-Rap groß machen können. Ich rap übers Ende.
Aber ich glaube, 2003 hast du Bonn...
Er hätte Bonn auf die Karte packen können, Mann.
Aber er war doch ein guter Gegenspieler. Er konnte doch mit Sidos Welle mitreiten.
Du meinst mit Agro Berlin. Agro Berlin.
Du weißt, was ich meine.
Ich weiß nicht, was du meinst.
So, sei es drum. Ich will dich mitnehmen.
Nimm mich mit.
Ich bilde dich jetzt. Pass auf.
Okay.
Kennst du so Gemälde aus dem Mittelalter?
Ja. Wann ist das Mittelalter?
Ich rede vom Hochmittelalter.
Ja, das ist ja wichtig, dass man es einmal definiert, weil das Mittelalter verschiedene Epochen
hat. Ja, ich rede so von Gemälden von so um 1200 bis 1600.
Ja, okay. Also da ist ja auch Da Vinci mit dabei.
Genau. Ja, das ist ja frühe Neuzeit. Das, ja, so. Aber diese Gemälde, so. Und auch danach in der Renaissance... Da hatten Männer, wie waren die? Die hatten Beinkleider, ne? Die hatten immer so Strumpfhosen offensichtlich an.
Ja.
Und dann hatten sie diese dicke Pufferhosen an.
Ja.
Und was war in ihrem Gemächt?
Der war klein. Adamsblatt. Hä?
Die haben ja nicht immer eine Strumpfhose und ein Adamsblatt gehabt. Die hatten halt die Buchse da.
Ja.
Und es gibt eine Zeit.
Ja.
Und ich finde es großartig.
Ja.
Da hat man den Männern, und es war nicht nur im Gemälde, sondern man hat es auch versucht zu praktizieren. Also die Männer hatten vor ihrem Gemächt, gerade auch im Mittelalter, hatten die noch so ein, wie so ein Lendenschurz, wie so eine Hosen-Special-Hosenklappe, damit du die Knöpfe aufmachen konntest. Und dann konntest du den Lörres raushängen lassen, könntest du pullern und dann konntest du es wieder hochknöpfen.
Ja.
Ja, so eine Klappe.
Hatte ich als Kind aber auch noch. Also das ist jetzt nicht, dass es irgendwie im Mittelalter war, sondern früher. Kennst du noch die gute alte Unterhose?
Ja.
Die hatte einen Seiteneingriff, ja, dass du von der Seite, ja, eingreifen konntest, ihn rausholen zu pischen.
Ja, aber du hattest keine Knöpfeklappe.
Ich finde, Knöpfe sind auch das Unnötigste an einer Hose. Ich finde, Reißverschluss, ja, ist gefährlich, aber dafür wurde ja die Unterhose erfunden, dass du dir nichts einklemmst. Aber Knöpfe, das muss eine Frau erfunden haben.
Die Knöpfeklappe wurde vom Braguette abgelöst.
Aha.
Und das Braguette ist eine Schamkapsel gewesen.
Aha.
Die hast du über deinen Penis gesteckt, hast ihn so hochgeklappt, um den auch zu zeigen. Also der stand immer oben, ja? Immer. Der hat nicht einfach pausiert und runtergehangen, sondern der stand nach oben. Der wurde in dem Braguette, das war so eine festere Kapsel, und das Braguette hat den Penis nach oben gehalten, damit du deine Potenz zeigen kannst.
Aha.
Und dann konntest du das Braguette aber auch abstülpen und pullern. Und ich finde, abgesehen davon, dass das Ding Braguette heißt, ja?
Ich finde, Braguette klingt so ekelhaft. Das
klingt wie eine Baguette-Rolle, ne? Die du so rüberstellst. Ausgehöhltes, ausgepultes Baguette, du hast das Weißbrot rausgeholt.
Das, was du eigentlich sagst, klingt so ähnlich wie Baguette. Weißt du, das ist was Schönes, was Französisch. Aber ich höre nur Brack und ich denke an Brackwasser. Und ich mir so, bah. Also, bah. Du hast aber auch, ist das ein Bild?
Nein, ja, es ist ein Bild dazu. Das können wir gerne mal unten drunter setzen. Aber ich finde die Vorstellung...
Versprich nicht solche Sachen an. Und ich bin derjenige, der sich darum kümmern muss. Das nervt mich total. Ich muss auch schon dein Caroline Kebekus-Video da raussuchen.
Ja, hast du auch gut gemacht.
Ja.
So,
weiß ich
aber
gar nicht. Jetzt hat sich überhaupt jemand angeschaut.
Um deine Potenz zu zeigen, hast du dir ein Braguette.
Also wenn ich meine Potenz zeigen möchte, dann laufe ich einfach mit meinen ganzen Kindern durch die Gegend. Dann sieht jeder, wie viel ich schon gemacht habe.
Aber ich finde, das sieht so witzig aus. Es sieht so witzig aus, weil das ganze Outfit dreht sich nur noch um den Lörres. Und tut mir leid, aber also, ja. Ich fand das sehr unterhaltsam.
Weißt du, was ich witzig fände?
Na.
Wenn sich die Hosenlänge an die Penislänge anpassen würde. Das heißt, je kürzer deine Hose, umso kürzer der Lörres. Das fände ich witzig. Wenn du weißt, so, guck mal, der hat so eine 7/8-Short. So. Oh,
aber
oh,
nimmst du dann... Na, aber da weißt du ja nicht so recht.
Da weißt du, dass der einen ziemlich langen, so, da sagt der Johannes,
ja, aber von welcher Länge,
hallo.
Aber von welcher Länge gehen? Von welcher Länge gehen wir denn dann aus? Also was ist denn die Durchschnittslänge, ab wann du dann eine lange Hose tragen darfst?
Das muss ich dann schon anpassen, weil dann...
Nee, das ist, also da, dann bist du ja wieder total, nee. Wir bleiben lieber bei den genormten Innenschlängen, wo man zumindest so eine Idee hat, was eine lange Hose und was eine kurze Hose sein soll.
Ich sehe ja, dass du da irgendwas mit UNO aufhast.
Ja.
Wirst du mich jetzt in UNO fortbilden?
Ja.
Na, jetzt bin ich gespannt.
So, wir spielen UNO nämlich falsch.
Nein, ich spiele UNO richtig.
Ah, wenn ich eine gelbe +2 lege und du hast eine rote +2 auf der Hand, was machst du?
Ich lege die da drauf und da kannst du mir erzählen, was du willst. Das zählt. Das haben die jetzt nur im Nachhinein, haben die das vielleicht geändert. Die Original-UNO-Regel besagt,
ich auch.
Darf es drauflegen. Ist mir scheißegal. Die einzige Regel, die es im UNO gibt, ist, du darfst keine Wunschkarte auf Wunschkarte legen. Schwarz auf schwarz geht nicht. Alles andere ist erlaubt.
Nein.
Doch. Das hat UNO im Nachhinein geändert, weil sie gemerkt haben, ich bin zu OP. Also overpowered.
Nein.
Doch.
Nein.
Ich bin deutscher UNO-Meister. Jahrgang 2002.
Warum schreist du so?
Weil ich recht habe.
Jetzt müssen die Zuhörer schon wieder leise drehen.
Weil ich recht habe. Und wenn man laut redet, wissen die Leute, dass man recht hat.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, Friedrich Merz hat auch ungefähr so infantil Lars Klingbeil gegenüber reagiert. Aber naja.
Wenn Lars Klingbeil gesagt hätte, er darf keine +2 drauflegen, kann ich Friedrich da auch komplett verstehen.
Und ich glaube, das war der Ursprung. Hör
auf, die Finger auf mich zu zeigen.
Aber das war der Ursprung. Das war der Ursprung des Streits. Die haben UNO gespielt.
Lars, sie wollte eine Wunschkarte auf eine Wunschkarte legen.
Nee, Lars hat gesagt, Friedrich, du darfst nicht mehr +2 auf +2 legen. Du darfst es nicht mehr.
Nein.
Also ganz kurz, Zuhörer.
Es ist doch der ganze Spaß daran, dass jemand eine +2 legt und du konntest mit einer +2.
Ja, das darfst
und
du
dann konterst du den Konter mit einer +2.
Aber das darfst du nicht.
Doch, man darf es.
Nein.
Doch.
UNO hat gesagt, das ist falsch.
Ja, vielleicht 2026, wenn man sich...
Meinst du,
Stefanie hat mich gerade angeschrieben. Kein Stress, ich arbeite ja jetzt auch noch. Okay. Das kommt davon, wenn man eBay-Kleinanzeigen-Menschen zu früh antwortet.
Na, ja, Schatz, du bist wirklich nicht eBay-Kleinanzeigen-Profi. Hm. Also, wirklich. So, hast du auch irgendein Thema? Ansonsten möchte ich dir gleich noch Spitznamen für deine Freundin Lisa mitgeben.
Das kannst du gerne machen. Ich würde dir gerne mal etwas erzählen, weil ich mir ja immer große Sorgen mache.
Okay.
Und es geht um unsere Kinder.
Oh.
Pass auf. Und wir als Elternteil, also wir als Eltern unserer Kinder, bilden uns ja auch immer ein, wir sehen da irgendwas. So, und dann gibt's ja auch bestimmte Klischees und sowas, wie beispielsweise unsere Älteste, die ist intelligent, zielstrebig, perfektionistisch.
Mhm.
Und das hat man,
emotional.
Ja, das hat man so im Hinterkopf. Und dann passiert irgendwas und dann so, ja, ja, guck mal, genau so. Mhm. Da hast du die mittlere, also das Sandwich-Kind, sogenannte Sandwich-Kind, das ist empathischer, sozial kompetent, besonders selbstständig.
Mhm. So.
Und dann hast du vielleicht noch ein drittes Kind, das Nesthäkchen.
Und ja, das sonst hast du ja kein Sandwich-Kind.
Ja, aber es gibt ja auch vielleicht Menschen mit 4 Kindern. Asozial.
Cringe.
Nesthäkchen, das sind kreativ, rebellisch und experimentierfreudig. So. Mhm. Das sind so, glaube ich, die klassischen Klischees, kann wahrscheinlich auch jeder bestätigen. Aber es gibt jetzt Forschungsergebnisse, die sagen, nö, stimmt gar nicht. Also, es gibt Situationen, wo das zutrifft, aber es ist nicht so, als könntest du sagen, ja, es ist immer so. Die Abweichungen sind minimal.
Mhm.
Also sprich, die Ergebnisse sagst du, ja, guck mal hier, von 10 Kindern ist das bei 1 oder 2 so. Das ist ja nichts, was irgendwie aussagekräftig ist. Das heißt, jedes Kind hat grundsätzlich das Potenzial und es kommt darauf an, wie das Elternhaus damit umgeht. Das heißt, ich möchte jeder Familie mit 3 oder mehr Kindern einfach nur dazu ermutigen oder vielleicht Menschen mit 2 Kindern sagen, ach, dann haben wir aber ein Sandwich-Kind. Macht ein drittes. Macht doch ein viertes. Es ist vollkommen egal, solange ihr euch um eure Kinder kümmert, wird das schon werden.
Ich möchte deine Aussage stützen. Ich habe nämlich neulich gerade gelesen, dass dadurch, dass die Forschung sich eine Zeit lang so krass auf Sandwich-Kinder fokussiert hat, dass es eigentlich nur darum geht, dass du für das Mittlere sensibilisiert bist.
Hm.
Also, und seitdem Eltern halt wissen, okay, das mittlere Kind ist irgendwie special,
ja,
ist es quasi gar nicht mehr special.
So, und ich gebe einmal nur den Rest dieser Studie weiter.
Mhm.
Also die Geburtsreihenfolge, das Ergebnis ist, die Geburtsreihenfolge spielt keine Rolle für die Persönlichkeit. Da gab es keinen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Reihenfolge der Geburt. Auch im Verhalten gab es da keine Schnittmenge. Genau, viel wichtiger sind nämlich die Erfahrungen, die Kinder machen.
Mhm.
Was man aber sagen kann, auch da der Unterschied ist gering, aber es gibt so ein Anzeichen dafür. Mit mehr Geschwistern gibt es einen Unterschied. Du bist verträglicher, freundlicher, kooperativer, verständnisvoller, fairer, ehrlicher, anständiger, uneigennütziger. Aber auch da, das sind so kleinere Zeichen, muss auch nicht für jeden zu. Das fand ich ganz cool. Was wohl aber stimmt, in vielen Fällen war das, wo habe ich das gerade gelesen? Die Erstgeborenen, nö, ich finde es nicht mehr. Gerade eben habe ich noch irgendwo gelesen, dass die Erstgeborenen öfter mal etwas intelligenter wirken. So, als der Rest der Bande und sowas.
Wirken?
Ja, ja.
Okay, spannend.
Genau, das wollte ich einfach dazu sagen.
Okay.
Was,
Spitznamen für deine Freundin Lisa.
Ich habe keine Freundin, die Lisa heißt. Ich habe eine Schwägerin, die Lisa heißt.
Du hast eine Schwägerin, die Lisa heißt. Lisagne zum Beispiel.
Lisagne, okay. Boah, Shakira, kommst du jetzt wieder mit so cringen?
Der schiefe Turm von Lisa.
Ach Mann, das ist so unangenehm, wenn du diese Listen
Lisa
vorliest.
Lisa Sam. Wie kannst du das nicht lustig finden? Ich finde Wortwitze in diesem Bereich Kanalisation.
Ja, okay.
Katalysator? Okay. Ja. Okay, ich krieg dich einfach nicht damit, ne?
Nee, ich finde diese Listen, also...
Ich finde die so witzig.
Ja, also wenn du so Verabschiedungsfloskeln hast, ne, wie... es fällt mir gerade keiner ein.
Chibab, ciao, ciao.
Ja, sowas. Das finde ich ja noch.
Schüsseldorf?
Ja, genau. Kommst du mehr?
Mach mal weiter.
Das finde ich ja noch irgendwo okay. Aber ansonsten.
Nein.
Nein, damit holt es mich gar nicht ab. Ich wollte gerade noch was erzählen und zwar hatten wir das vor ein paar Wochen schon mal. Wir sind übrigens sehr schlecht darin, unsere Sendetermine irgendwie einzuhalten. Ne? Also,
das ist aber deine Schuld.
Grundsätzlich ja, weil.
Du bist der Hoster dieses Podcasts und ich erwarte von dir, dass du rechtzeitig mir sagst, jetzt sitzen wir uns an den Tisch.
Ne, ich möchte ganz kurz anmerken, ich sag dir rechtzeitig Bescheid, wir müssen noch aufnehmen. Oder du sagst, ja, aber heute Abend?
Nee. Die Autoaufnahme hast du vergessen auf der Rückfahrt. Zieh mich da nicht mit rein.
Autoaufnahme? Ich hab dir von Anfang an gesagt, ich werde nicht auf der Rückfahrt aufnehmen.
Warum nicht?
Also aus dem Robot, meinst
du? Weil du ein Kneifer bist, ne?
Ich bin kein Kneifer, ich bin Beißer.
Mhm, du bist ein Kneifer. Du trägst den hohen Sack auch oben in der Schamkapsel.
Oh,
Ja.
Hodensack auch oben?
Ja, klar.
Ich dachte nur der Penis.
Alles hoch. Oh. Alles muss auch oben.
Oh mein Gott, ist das schwer. Das ist allein schon die Geschichte, Schmitz. Ich wollte eigentlich mit dir über Zillennials reden. Das ist nämlich diese Mischgruppe aus Generation Z, Generation Z und Millennials.
Ich rede danach mit dir über Särge.
Die, oh, ja. Hatten wir das nicht schon?
Nee. Ich will immer mit dir darüber reden, aber du nicht.
Die sich auf jeden Fall zwischen diesen Generationen fühlen, sagen, ich fühle mich weder zu einem noch zu anderen hingezogen. Und ich muss echt sagen, ich gehöre nicht zu dieser Generation, aber ich fühle mich da auch irgendwie zugehörig. Weil das sind so die 94, 99er Jahrgänge, die jetzt sagen so, nee, ist nicht. Die hatten nämlich noch eine Kindheit ohne Smartphones. Sie wissen also, wie das ist, mit Kassetten und sowas groß zu werden. Und kennen jetzt aber auch Social Media. Ich muss mal das gerade raussuchen. Wir sind Social Media Natives, genau. Wir haben Schüler-VZ. Jawohl, Schüler-VZ besser. Ich weiß, ich finde es jetzt hier nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ah, genau. Wir haben statt einer Midlife-Crisis mit 25 schon unsere Quarter-Life-Crisis, wo ich mich, also da fühle ich mich auch sehr zu hingezogen. Ich bin jetzt Mitte 30, ich habe meine Third-Life-Crisis oder wie auch immer, man das nennt. Ja, ich habe aber auch andauernd meine Krisen. Nee, für 9-11 war ich nicht zu jung. Anti-Hustle-Culture, aber trotzdem ambitioniert. Ich glaube, ich mache den Sack jetzt einfach nicht auf und präsentiere das nächste Woche einfach mal ein bisschen aufgeräumt, weil ich das eigentlich ein spannendes Thema fand.
Okay.
So, und ansonsten würde ich sagen, gehe ich jetzt wieder zurück auf meine andere Liste.
Mach das.
Genau, ich habe noch zwei Themen und die sind richtig cool.
Okay.
Aber die sage ich dir jetzt noch nicht. Du darfst erst über deine Modesärge sprechen.
Na, was heißt Modesärge? Ich finde die Idee eigentlich ganz nice. Mir wurde über Instagram, die werden ja immer wieder Reels ausgespielt. Und irgendwann war in meinem Feed eine Seite Weiß über den Tod hinaus. Und das ist eine Bestattungsfirma, die sich auf Särge spezialisiert hat. Und die machen aber Särge als Möbelstücke. Also, dass der Sarg quasi schon dein ganzes Leben in deinem Haus steht und du mit diesem Sarg quasi lebst. Und klar ist, wenn Oma irgendwann stirbt, dann fahren wir nicht zum Bestatter und suchen einen Sarg aus, sondern dann ist das die Holztruhe, die im Flur steht. Mhm. Weil die schon...
Weil Oma sich die ausgesucht hat, weil die schön fand,
genau.
Als Möbelstück genutzt hat.
Richtig, oder als Couchtisch genutzt hat, oder als TV-Bank genutzt hat, oder als Garderobe genutzt hat.
Man muss ja jetzt sagen, dass das klingt irgendwie makaber, sich so einen Sarg dann halt ins Wohnzimmer oder sonst wo hinzustellen. Aber das sind ja tatsächlich wirklich schöne Möbelstücke.
Ich wollte gerade sagen.
Das ein oder andere Stück sieht für mich auch ein bisschen nach Sarg aus, aber die hatten eine Kiste mit abgerundeten Kanten, wo ich dachte so, boah, das fand ich wirklich schön.
Ich finde auch stilistisch gehen die so ein bisschen in diese Bauhaus-Richtung. Oder auch Scandi, dieses Cleane.
Ja.
Ich finde die Preise total in Ordnung, wenn du dir überlegst, dass du dir so eine große Eichenkiste handgefertigt nach deinen Vorstellungen machen lässt und die fangen so bei 1200 Euro an. Und ehrlicherweise, also der Ursprung war mal, das sind zwei Schwestern gewesen. Die eine Schwester hat das Bestattungsunternehmen ihrer Eltern übernommen und die andere Schwester ist Interior-Designerin geworden. Und dann ist die Schwester mit dem Bestattungsunternehmen an Krebs erkrankt und hat gesagt, kannst du mir nicht einen Sarg designen? Und ich würde mir den gerne selber aussuchen. Kannst du den designen? Kannst du den gestalten? Und dass ich dann quasi, wenn es soweit ist, packst du mich in die Kiste und dann beerdigst du. Also das war der Grundgedanke. Und dann ist sie tatsächlich 3 Jahre lang auch gestorben.
Sie ist 3 Jahre lang gestorben oder sie ist nach 3 Jahren gestorben?
Na, sie hatte Krebs. Ich finde, mit Krebs stirbt man auch gerne mal 3 Jahre lang. Das kann ja wirklich ein harter... Ja, okay. Schicksalhafter Weg sein, so.
Checke.
Also es war auch klar bei der Diagnose schon, es gibt auch keinen Weg zurück, da braucht man auch keine Chemotherapie, weil einfach der Stand so ist, dass der Krebs sie irgendwann holen wird. So. Und dann hat sie sich diesen Sarg ausgesucht. Der Sarg stand dann eben auch 3 Jahre da und die Schwester sagte, das war irgendwie ein total ganz komisch, weil man war tief traurig, aber gleichzeitig war es so ein Ankommensgefühl, weil eben das Möbelstück schon immer mit einem dort gewohnt hat und es aus dem lebendigen Haushalt mit der Frau rausgegangen ist. Also ich kann mir das tatsächlich sehr gut, ich verstehe, was sie meint.
Ich fand einen Gedanken, fand ich viel schöner, du hast mir ein Video gezeigt, wo sie jetzt sagte, naja, das ist halt ein Möbelstück und da kommen Kerben, Kratzer, sonst was, irgendjemand verschüttet darüber was. Und das ist alles Teil der Geschichte, Teil des Lebens. Und daher ist so ein persönliches Möbelstück. Ich meine, nicht desto letzt, weil du ja auch da drin mal beerdigt wirst. Aber das fand ich sehr schön, dass du halt...
Und selbst wenn du damit, finde ich, verbrannt wirst,
ja.
und in die Urne gehst, aber es ist irgendwie, es ist ein Möbelstück, in dem du dann liegst.
Mit dem du Erinnerungen verbindest, weil
genau.
es
halt, ja. Also wenn ich mir vorstelle, so die Kinder haben das angefasst, die Enkelkinder haben das angefasst, irgendjemand hat vielleicht mal sein Labello als Kind da dran. Also ich finde auch die Vorstellung, ich finde die hervorragend und ehrlicherweise überlege ich seitdem, wo unsere Särge hier hinpassen, wo man die so unterbringen kann. Jetzt weißt du selber, in welchen Größenverhältnissen wir wohnen. Deswegen glaube ich, können wir diese Sarggeschichte nicht sofort konkretisieren.
Mhm.
Aber ich finde den Gedanken dahinter unfassbar schön.
Ja, definitiv.
Und ich finde es tatsächlich auch für, also wenn du einfach überlegst, dass du ja auch Kinder in der Familie hast oder so. Und wenn dann die Oma eben geht, von mir aus noch mit den Kindern Handabdrücke da drauf. Also weißt du so, dass du wirklich die Kinder auch mitnimmst, weil Tod, finde ich, ist mit Kindern immer ein super schwieriges Thema.
Ich finde vor allem, wenn du diese Särge siehst, jetzt war ich glücklicherweise noch nicht auf so vielen Beerdigungen,
ja.
aber wenn man sowas sieht, ich finde diese klassischen Särge haben ja auch immer etwas, also
mich holen die gar nicht ab.
Nee, die sehen aus wie Eiche rustikal, sehr reservierend und ja.
Die sehen auch immer aus wie Draculas zu Hause. Diese komische Stoffauskleidung. Ich finde, tut mir leid, ich finde das so unschön, diese komischen. Mhm. Da sind ja auch immer so Satin-Stoff-Dinger mhm. drin, wo ich mir denke, ich hätte irgendwie lieber Pip Studio geblümt. So, also weißt du, was ich meine? Ich hätte da gerne, das will ich nicht. Oder von mir aus die gute Leinenbettwäsche. Mhm. Aber ich möchte da nicht gerne in so einem kalten Schimmerstoff. Also das.
Lass mir das von außen weg, aber das wird ja zugemacht und dann siehst du von außen halt diesen glänzenden Sarg. Und denkst du so, okay, es ist so ein harter Cut. Oder wenn ja. du aber etwas siehst, was dir vertraut vorkommt, glaube ich, ja. ist das auch eine ganz andere Art des Abschieds.
Also ich möchte wirklich nochmal für diese Seite Werbung machen und auch da kein Druck für dich.
Vielleicht nochmal den Namen?
Nee, du verlinkst die einfach unten in denen.
Oh.
Weiß über den Tod hinaus heißt die Instagram-Seite.
Okay, sehr schön. Pass auf. Tod,
ja.
Himmel, Jesus, Gott. Also, tolle Überleitung.
Okay. Also wirklich passt ja thematisch hervorragend. Ja. Wir hatten auch gerade Ostern.
Ich war neulich mit meiner Frau im Ruhrgebiet.
Ach, sehr schön.
Ja, du warst auch dabei.
Ah. Ja, ich war die Podcast-Begleiterin im Auto.
Stimmt. Pass auf. Und mir ist ein Gedanke gekommen, als wir da durch diesen Park...
Wie wunderschön ich bin.
Bitte?
Die Fassungslosigkeit. Ich habe gesagt, wie wunderschön ich bin. Und deine Fassungslosigkeit. Was? Was? Also dir ist ein Gedanke gekommen.
Ja, mir ist ein Gedanke gekommen. Also ich habe erst natürlich gedacht, wie schön du bist. Und dann habe ich gedacht, so, ey, da läuft eine Nonne rum.
Nein.
Eine Nonne im Park.
Ist es zu fassen. Und wir waren mit einer Kindergruppe unterwegs. Ich habe die auch gesehen.
Genau. Und da habe ich mich gefragt, so cool, und ich sitze Nonne. Und dann macht die das so tagsüber. Und was macht die eigentlich abends?
Beten und schlafen.
Nee, das dachte ich dann auch. Boah, aber was ist, wenn die abends auch einfach mal so Sex haben möchte? Weißt du, so, und
Schatz,
was
ist Nonne.
Und was ist, wenn die Bock hat, einfach mit, ja, das war mein Punkt, so, wo ist denn das Problem, wenn die Bock hat, eine Hure zu sein abends? Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so, also dich frage ich jetzt mal als Religionslehrer.
Hast du verstanden, warum man Nonne wird?
Warum, sagen wir mal ganz kurz, warum wird es denn so getrennt?
Ich sitze übrigens gerade geführt im Klassenraum mit so 8 oder 9 Klässlern, die so richtig cringe Gedanken hatten.
Warum wird Gott und Hurerei, warum wird das so stark voneinander getrennt? Warum kann man nicht sagen, so ist doch kein Problem, dann gönn doch der.
Was ist denn...
Irgendwas vibriert hier. Du bist das. Du wirst angerufen. Es ist Annika.
Ich wollte gerade sagen.
Du rufst du gleich zurück.
Ja.
So, Annika, liebe Grüße, wenn du das hörst.
Genau.
Du störst die Podcast-Aufnahme.
Du hast gerade angerufen.
Schäm dich. Hättest gestern telefonieren können.
Nein, gestern ging nicht.
Ja.
Baby wollte nicht. Lass ihn in Ruhe. Hallo. Hallo.
Ist okay.
Sie ist Gestalterin.
Kannst du mir jetzt
Nein.
sagen?
Aus.
Ich kriege auch hier Nachrichten. So, kannst du mir jetzt sagen, warum das so ein Tabuthema ist? Warum kannst du nicht tagsüber in der Kirche sein und abends im Stripclub arbeiten? Wo ist denn das Problem? Warum sagt Gott, nein, du darfst nicht an mich glauben und eine Hure sein?
Das sagt Gott nicht.
Ja, warum sagt die Kirche das? Das ist doch voll blöd.
Nein.
Verstehe ich nicht.
Also, es geht ja nicht darum, was von außen gesagt wird, sondern es geht darum, warum entscheidest du dich, Nonne zu sein?
Weil ich Gott mag?
Ja, ich mag Gott auch, ich bin nicht Nonne.
Okay, warum werde ich Nonne?
Weil du, wie soll ich das sagen? Weil du sozusagen den Ruf in dir spürst,
ja.
dein Leben Gott zu Füßen legen zu wollen und Gottes Dienerin auf ewig zu sein.
Ja.
Das bedeutet...
Und meinst du, Gott sitzt dann da abends und sagt, so, es ist jetzt 22 Uhr, jetzt machst du nochmal dies und das. Nee, normalerweise ist ja schlafen. Also Gott wird ja nicht hingehen und sagen so, jetzt mach nochmal irgendwas Schönes für mich. Und wer sagt eigentlich, dass Gott sich nicht darüber freut, wenn du dich an der Stange rickelst? Also... Nur mal so als Anmerkung.
Es macht keinen Sinn, wenn du sagst, also das Ding ist, man sagt ja immer so landläufig, dass du als Nonne sozusagen mit Jesus verheiratet wirst. Deswegen tragen Nonnen ja auch Ringe.
Ach echt?
Mhm.
Oh crazy.
Deswegen haben sie einen Ehering, weil sie In ja, die Ehe?
Aber am Finger. Kein Nippelpiercing.
Kannst du aufhören?
Nein.
Weil
ehrlicherweise kann ich nicht, aber ja. Weil ich diese Gedanken nicht los. Und ich mir denke, warum muss es denn so strikt sein? Lass die Leute doch machen, was sie wollen. Die können
auch. Kannst du auch um 22 Uhr schlafen gehen und dann kann ich da auch an den Stripclub gehen und da noch Geld verdienen. Warum mache ich das denn nicht?
Ne, weil du mit mir verheiratet bist, einer echten, realen Person. Also abgesehen davon habe ich da schon drüber nachgedacht.
Aber es geht doch um...
Würde mich das stören, wenn du das machen würdest? Nachdem wir neulich diesen Film gesehen haben, wo die Frau anschaffen gehen musste. Der
boah, das war ganz schlimm. Das war ganz hart zu ertragen.
Können wir gleich drüber reden, ne? Also komm erstmal zu deiner Nonne, die einen Ring trägt.
Also das Ding ist...
Ich bin jetzt auch leise.
Du wirst ja Nonne, weil du dich dem Leben mit Gott, also weil du dein ganzes Leben Gott widmen möchtest, weil du dich dafür entscheidest, weil du sagst, ich habe an irdischem Leben teilgenommen, ich bin zur Schule gegangen, ich hatte vielleicht sogar einen Freund, ich hatte vielleicht sogar einen, als erwachsene Frau noch einen Freund, aber irgendetwas in mir ist unruhig und kann nicht ankommen und es ist so, dass ich einfach merke, wenn ich in die Kirche gehe, wenn mein Geist bei Gott ist, dann kann ich diese Ruhe und dieses Angekommensein, dieses Erfülltsein ist dann bei mir. Also hast du den Ruf sozusagen gespürt, aus deinem Glauben heraus. Und dann gehst du als Novizin ins Kloster, das heißt als Anwärterin darauf, Nonne zu werden. Es gibt keinen pauschal festen Zeitraum, also es ist schon so, dass du mindestens ein Jahr Novizin bist. Manche Leute sind auch 5 oder 7 Jahre Novizin. Daran erkennst du sie immer, wenn sie ein weißes Habit tragen. Und irgendwann haben die aber das Gefühl, okay, ich bin in diesem System angekommen, weil es ja so anders ist als das weltliche Leben. Und wenn du dann aber merkst, okay, aber mir gibt dieses weltliche Leben auch nichts, das macht mich unruhig, es verführt mich zu Reizen, die mich aber langfristig nicht erfüllen, wie, keine Ahnung, shoppen. Zwischenmenschliche Kontakte sind schön, aber es ist nicht das, was mich ausfüllt, was mich zur Ruhe kommen lässt, was mir das Gefühl von Angekommensein, von vielleicht auch von Lebenswertheit gibt, dann entscheidest du dich, okay, dann lege ich das Noviziat jetzt ab und werde Nonne auf Lebenszeit und verbringe mein Leben mit Gott. Punkt.
Gut, das heißt, wenn
und dann hast du auch gar nicht,
kann ich aber sagen, so ey, ich bin tagsüber Nonne?
Nein.
Warum nicht? Schweigen.
Ich verstehe nicht, na... ich finde es so eine komische Teenager-Diskussion. Also als wärst du irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, so ein genital orientierter Lustmolch. Also weiß ich nicht.
Ich verstehe bloß nicht, warum das so hart voneinander getrennt wird. Darum geht's mir. Warum ist das nicht vereinbar, dass du sagen kannst, so, ey, ich möchte gerne ich möchte meinen Glauben zu Gott ganz stark ausleben.
Ja.
Auch als Nonne, Pfarrer, sonst was.
Und?
Aber Sex ist eine böse Sache.
Ist doch nur in der katholischen Kirche so. Und das liegt natürlich am Mittelalter.
Gut, okay. Also sind die
Und an der katholischen Kirche.
Okay, also Katholiken sind böse.
Ja, du kannst.
Und wir Evangelien sind die Guten.
Ja, du kannst in der evangelischen Kirche kannst du Diakonisse sein. Das ist vergleichbar zur Nonne. Aber da hast du auch Familie und.
Ja, dann sag es doch einfach. Sag doch einfach, dass die Katholiken eine Schuld sind. Wir hätten diese ganze Diskussion.
Nein. Du wolltest wissen, warum eine Nonne keine Hure in der Nacht sein kann.
Oder Stripperin. Und ich möchte das übrigens nicht nur auf Nonne, ich hätte auch Priester oder ich weiß nicht, wie die da heißen. Mönche.
Ja.
Ich meine, die dürfen ja hingehen und sagen so, ich bin Mönch, ich glaube an Gott, aber volllaufen lassen tue ich mich trotzdem mit meinen Franziskanerweizen. Brauen Mönche nicht Bier?
Du darfst dich auch nicht volllaufen lassen. Alle haben im Mittelalter Bier getrunken, auch unsere Kinder hätten im Mittelalter Bier getrunken. Oh Mann, ey.
Okay, pass auf. Ich hab noch was anderes.
Ja.
Geht in eine ähnliche Richtung,
ja. Ich
will einfach mit dir reden. Wir haben im Sommer. Ich steig mal sachte ein, bevor ich zu dem Sexistischen da komme.
Was ist heute für eine Folge?
Sexy Time.
Ja. Du brauchst wirklich so eine Schamkapsel, ich sag's dir.
Mir doch egal, pass auf.
Also oder du ziehst sie zu lange an und deine Luft wurde da abgedrückt. Ja, im Sommer haben wir.
Weltmeisterschaft.
Ja.
In den USA.
Ja.
In Mexiko.
Ja.
Also überall eigentlich. Auf dem amerikanischen Kontinent, glaube ich, kann man gut sagen, ne?
Ja.
Gut. und da gibt es jetzt auch die neuen Fußballtrikots etc. pp. Glücklicherweise hat dann endlich mal jemand ausgesprochen, was wir, glaube ich, alle denken. Warum sind Fußballtrikots so scheiße teuer?
Oh mein Gott, ich dachte, wir denken alle, wir sagen die Fußball-WM ab, weil Donald Trump kranken Scheiß in der Welt macht. Okay, das denke anscheinend nur ich.
Nein, das denken auch ganz viele andere, aber das denke ich halt nicht. Ich bin ein bisschen hype, ich habe Bock auf USA-Fußball, ehrlicherweise.
Oh.
Aber das Ding ist halt, dass...
Hat Texas eine eigene Mannschaft für dich?
Für mich hätte Texas eine eigene Meisterschaft. Weißt du was? Wenn du weiter so machst, supporte ich einfach die USA bei der Weltmeisterschaft und nicht Deutschland.
Ja, mach doch. Das ist aber eine harte
USA.
Pass auf. Ich supporte Dubai als Gestalterin der Generation.
Ein Kind war, haben Deutschland-Trikots 69 Euro gekostet. Ich glaube sogar teilweise mal.
Als ich ein Kind war, Schatz, da haben die Trikots noch D-Mark gekostet.
Ja, aber als ich mit Fußball angefangen habe,
okay,
gab es schon einen Euro.
Okay.
Also ich habe erst, meine erste WM war ja 2002 und da gab es den Euro schon.
Gern Gypsilon.
Richtig?
Ja.
So. Und auf jeden Fall sind die immer weiter gestiegen. Mittlerweile kostet so ein scheiß Trikot 99 Euro und dann hast du aber
noch Inflation.
Billigen Abklatsch.
Ja.
Ja, das Trikot in der Herstellung kostet trotzdem weiterhin nur 25 Euro.
Weil es in Bangladesch gemacht wird.
Ja, aber das, was du alles zahlst, die ganzen anderen 75 Euro, kommen halt durch Marketing, durch Firmen, die da ihr Logo drauf klatschen, alles Mögliche. Und das finde ich ass, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, abgesehen von teuren Trikotpreisen, hat sich der AS Rom, und vielleicht ist es aber auch in Italien generell so, da werden nach der Saison die Fußballtrikots versteigert. Und ich gehe mal hier auf den AS Rom ein.
Mhm.
So. Das heißt, du bist Fan der AS Roma und sagst so, oh ja, geil, auf so ein Trikot, auf so ein getragenes Trikot setzen und das ersteigern, das ist schon cool. Und worauf würdest du da bieten? Auf so ein ganz normales Shirt, was du halt anhattest.
Mhm.
So. Jetzt ist es aber so, es gibt ja nicht nur den Herrenfußball, es gibt auch den Damenfußball. Und auch dort konntest du Trikots ersteigern. Möchtest du wissen, worauf hier gesteigert wurde? Getragene Trikots. Was könnte man denn noch so tragen?
Auf die Unterwäsche natürlich.
Nicht auf die Unterwäsche, aber auf die Hosen. Die Hosen der Frauen, der Fußballerinnen,
ja,
sind zum Dreifachen des Preises der Herren-Trikots weggegangen.
Warum?
Genau, wegen ekelhaft und pervers. Ich muss aufhören, dabei zu grinsen, glaube ich. Das klingt so
eklig.
Aber
warum?
Ich weiß nicht, ich habe es gelesen und ich so, Leute, was ist falsch mit euch? Also, davor habe ich noch gesagt, so lass doch jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Aber das habe ich gelesen und dachte mir so, boah, also wer geht hin und denkt sich, nice, da ist jetzt, ich habe leider keine Ahnung, wie die Frauen beim AS Rom heißen, die da Fußball spielen, ne? Aber nennen wir sie einfach mal Patricia. Die Patricia Di Lanciao. Das ist sehr klischeehaft, aber egal. Boah, von der hätte ich aber gerne schon ein Höschen. Da kann ich aber, also, weiß ich nicht. Und da verstehe ich aber auch den Club nicht, dass er das zulässt. Dass du sagst so, ey, sorry, Leute.
It's all about the money, money.
Ja, genau. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, und ich will gar nicht wissen, wie die Frauen sich dabei gefühlt haben.
Na, weiß ich nicht, weil die Hosen werden ja wahrscheinlich nicht getragen. Also, die werden ja gewaschen sein.
Wahrscheinlich nicht.
Warum nicht?
Warum sollst du solche Trikots waschen? Also, die wenigsten Trikots...
Also, wenn ich etwas verkaufe, ich wasche doch schon die Sachen von eBay Kleinanzeigen.
Ich kann es dir nicht genau sagen, aber normalerweise, diese Trikotsätze werden ja nicht wieder eingesammelt und dann kriegst du sie beim nächsten Spiel wieder. Normalerweise ist es ja auch so, dass die Spieler nach dem Spiel ihre Trikots tauschen. Die nehmen sie dann mit nach Hause, dann waschen die, werden die an die Wand gehangen oder sowas oder kommen in irgendeine Sammlung. Okay, aber wer weiß, was der Verein damit macht. Also, vielleicht geht's ja auch darum. Aber selbst wenn, ich finde das grundsätzlich, denke ich mir da so, Leute, also, ich hätte mir... Abgesehen davon, dass es Menschen gibt, die das anscheinend geil finden, ich bin für kein anderes Wort dafür ein, hätte ich mir vom Verein irgendwie mehr gewünscht, dass er sagt so, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Oder, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist.
Aber die wurden versteigert.
Genau, die wurden versteigert.
Ja, aber warum, also...
Ich kann nur hoffen, dass wenn der AS Rom das hat, also wenn der AS Rom das gesagt hat, ja, versteigern ja alles, kein Problem, dass es zu den Frauen gegangen ist und sagt, Leute, leider wurden auf eure Höschen sehr, sehr viel Geld geboten.
Ja, was waren die Trikotshosen, waren die Schlüppis?
Ja, ist doch egal, ist doch trotzdem irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Ist es nicht als Frau irgendwie unangenehm, wenn du weißt, da ist jetzt so ein fremder Mensch, der deine Hose hat, weil er das geil findet und das kann nichts anderes sein. Hoffe ich zumindest, dass der AS Rom sagt, pass mal auf, Ladies, eure Hosen sind zu einem sehr, sehr, sehr guten Preis weggegangen. Ist das okay für euch, wenn wir das machen? Und wir spenden auch die gesamte Summe von diesen Arsgeiern, die sich da, weiß ich nicht, was davon erhoffen. Da finde ich es okay. Okay, mein Thema holte ich dir ab. Wollen wir über einen Wolf in Hamburg sprechen? Ist auch schon alles scheiße. Ey, meine Themen sind...
du bist vor dem Urlaub aktuell gewesen, ne?
Ja, bin ich auch tatsächlich.
Also tut mir leid, dass ich jetzt nicht so in diese Höschenversteigerungsgeschichte so eindringen konnte. Aber tatsächlich denke ich mir so, lass die doch.
Okay.
Also wenn die an meiner Buchse schnüffeln, so... Weiß ich nicht. Ich finde auch tatsächlich, dass dieser Schweiß in diesen Sportklamotten, und da ist es, finde ich, wirklich, also ich finde Achselschweiß schon hart, aber ich finde so durchgeschwitzte, es ist ja am Ende, das ist ja keine Naturfaser, das ist ja nicht eine Merino-Wolle-Hose.
Ich werde jetzt hier etwas entblößen. Ich mache mal Real Talk und ich erzähle dir etwas, was ich vorher noch niemandem erzählt habe.
Oh
aber
Gott,
als ich noch Fußball gespielt habe, habe ich grundsätzlich in meine Shorts gepupst. Ich stand auf dem Spielfeld und wenn ich pupsen muss, habe ich einfach gepupst in die Hose rein. Das war mir egal. Ich habe die danach in der Kreisliga ist ja so, irgendein armer Depp muss die Hosen ja einsammeln und die waschen. Und es war mir egal, ich hatte einfach reingepupst, weil ich mutig bin, ich bin ein Macher.
Okay, ich würde sagen, mit dieser Info schließen wir den Podcast für heute. Freut euch auf nächste Woche.
Sind wir denn eigentlich wieder pünktlich am Donnerstag oder machen wir das jetzt immer am
Donnerstag? Nein, wir sind pünktlich am Donnerstag. It's a Lachma, June.